Christus spricht, wenn du könntest glauben, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und der Mann, dem er das sagt, ist ein Vater, dessen Kind krank ist. Und dann sagt dieser Vater, ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben, hilf mir in meinem Unglauben, hilf mir in meinem Misstrauen, hilf mir heraus aus meinen Zweifeln. Große Männer und Frauen im Reiche Gottes, die sehr gesegnet waren, berichten von Stunden in ihrem Leben, wo der kalte Zweifel, die lodernde Flamme ihres Glaubens geradezu erdrücken wollte. Dass da nichts mehr war als nur noch so ein glimmender Docht. Hermann Betzschel, ein großer Theologe unseres Jahrhunderts, der hat auf dem Sterbebett noch gesagt, wenn das nun alles nicht wahr ist, wenn das alles menschliche Theologie ist, wenn das alles nicht wahr ist, und er musste durch all diese Anfechtungen und Zweifel wirklich hindurch, ein Mann, der unendlich vielen Menschen den Zweifel genommen hatte. Wer kennt sie nicht, die echten Zweifel? Man könnte sie auch die Anfechtungen nennen, und ich glaube, dass sie mit Gott zu tun haben, dass sie sogar von Gott kommen, der uns aller eigene fromme Sicherheit zerschlagen will. Und sei es dadurch, dass er sich dem Glaubensblick zeitweilig total entzieht. Wer kennt sie nicht, echte Zweifel? Die kennt nicht nur der Fragende, die kennt nicht nur der Suchende, sondern die kennt auch der noch, der schon gefunden hat. Und wenn ihr jemand sucht, weil er ahnt, dass an der Botschaft von Jesus Christus etwas dran ist, dann wird er unter Umständen durch ein Dickicht an Zweifeln hindurch müssen. Und da soll er sich nicht drücken, da soll er nicht ausweichen in eine bloße Gläubigkeit, die nur davon lebt, dass man das Nachdenken getötet hat. Eine Gläubigkeit, die das Denken fürchtet, hat mit Glauben im Neuen Testament nichts gemeint. Ich möchte über drei Arten des Zweifels heute Morgen etwas sagen. Erstens über unechte Zweifel, dann über Verstandeszweifel, drittens etwas über Zweifel aus Verzweiflung und in einem vierten Punkt möchte ich versuchen zu sagen, wie man vom Zweifel zum Glauben kommen kann. Zunächst also über unechte Zweifel. Ich habe Respekt vor allen echten Zweiflern. Einem echten Zweifler spürt man das Ringen und Kämpfen ab, ein Stück Leidenschaftlichkeit, die sich nicht mit einigen religiösen Plattitüden abspeisen lässt. Mit Bewusstsein allerdings habe ich von echten Zweiflern gesprochen. Ich habe es darum getan, weil man unter 10 Zweiflern nur einen oder zwei echte findet. Nur der hat zum Beispiel das Recht, als Zweifler ernst genommen zu werden, der bereit ist, sich sachlich zu informieren. Sachlich informieren, das heißt, ich muss die Sache selbst aufsuchen. Ich muss die Sache selbst befragen. Wenn jemand die Wahrheit der Bibel bezweifelt, dann muss er sich die Frage gefallen lassen, was er denn eigentlich von der Bibel weiß. Und die meisten Zweifler, die ich gefragt habe, die wussten nichts. Wer die Wahrheit der Bibel bezweifelt, der muss sich die Frage gefallen lassen, ob er sie denn gelesen hat, wenigstens in ihren zentralen Stücken. Er muss sich die Frage gefallen lassen, ob er lange Gespräche mit glaubenden Christen geführt hat. Ich rede nicht von kirchlichen Karteileichen, die natürlich einem Zweifler nicht weiterhelfen können. Denn Tote können niemandem den Weg zum Leben weisen. Aber wenn man einen lebendigen Christen befragt hat, dann wird man schon andere Dimensionen bekommen. Es gibt eine ganz primitive Tour. Wir haben an dem Abend, am Samstagabend darüber gesprochen. Man hat ein Urteil über eine Sache, die man gar nicht kennt. Und das nennt man dann Zweifel. Nee, das ist kalter Kaffee. Aber nicht Zweifel. So etwas findet man nun allerdings bei den renommiertesten Leuten. Vor einigen Jahren starb in England ein sehr bekannter und großer Philosoph, ein Mann, der Philosophiegeschichte gemacht hat, der Philosoph Bertrand Russell. Dieser Mann hat ein Buch geschrieben, das heißt, dass es gibt ein Buch, in dem Vorträge, die er gehalten hat, über den Glauben und über das Christentum, und also diese Vorträge sind in diesem Buch zusammengefasst. Und dieses Buch trägt nun den bedeutungsvollen Titel »Warum ich kein Christ bin«. Irgendwann lief mir das Buch über den Weg, wollte ich gerade sagen, also lief ich dem Buch über den Weg irgendwo in einem Buchladen, sah das Buch und nun bin ich einer, der im Grunde genommen jeder Anfrage oder jeder kritischen Frage an das Evangelium und an das Christentum geradezu hinterherläuft. Denn ich möchte herauskriegen, warum denn eben da Leute sind, renommierte Leute zum Beispiel, die nicht glauben. Und ich kaufe mir also das Buch von Bertrand Russell, Warum ich kein Christ bin. Und dachte, nun werde ich natürlich also so einige sehr qualifizierte Anfragen, die mich vielleicht selber noch betroffen machen können, hier dann auch erleben. Dann habe ich das Buch gelesen und kann nur sagen, das, Herr Russell, habe ich nie geglaubt. Nie. Da werden religiöse Pappkameraden aufgebaut, die dann so mit philosophischen Atombomben beworfen werden. Dass die natürlich im Feuer seiner Kritik vergehen, das ist klar. Nur, der Mann, der schießt völlig daneben. Wenn das also christlicher Glaube ist, was er dafür hält und dann kritisiert, dann kann ich nur sagen, also, dann will ich auch keiner sein, der dem christlichen Glauben verfallen ist. Dann nicht. Ein großer Denker zeigt sich denkbar schlecht informiert. Das gibt es also unter unechten Zweifeln. Zweifel aus purer Unkenntnis. Man hat keine Sachkenntnis. Darf ich das zwischendurch schon einmal sagen? Wer Sachkenntnis hat, also Kenntnis der Sache, der wird wohl kaum ablehnen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Geborgen sein in den Unsicherheiten des Lebens. Trost finden, wo man ihn sonst vergeblich sucht. Sinnerfüllt leben, wo die Sinnlosigkeit in dieser Welt dominiert. Ewiges Leben haben, wo das Sterben in dieser Welt regiert, umfangen von der Liebe Gottes zu sein, fröhlich zu sein, gewiss zu sein. Ihr Leute, darf ich das mal ein bisschen schwärmerisch sagen? Das ist so schön, dass man nur sagen kann, es ist unendlich schade, wenn Menschen sich das entgehen lassen. Es ist unendlich schade. Also das gibt es. Unechte Zweifel, Zweifel aus purer Unkenntnis. Und dann gibt es unter den unechten Zweifeln Zweifel, die ich einmal vorgeschützte Zweifel nennen möchte. Also die im Grunde genommen gar nicht da sind, die nur vorgeschützt werden. Vorgeschützte Zweifel, das gibt es auch. Was ist das? Ich möchte das erklären. Ich hatte vor einigen Jahren mal ein Gespräch mit einem Studenten. Ich hatte irgendwo einen Vortrag gehalten und dann... Dieser Vortrag hatte, glaube ich, das Thema junge Leute und die Liebe oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall das Thema der Liebe zwischen den Geschlechtern. Und dann kam dieser junge Student auf mich zu und machte mir also nun sehr schnell klar oder wollte mir klar machen, dass das nun also wirklich daneben sei, was ich da also erzählt hätte und so weiter. Und hat also eine ganze Menge dann da zu sagen. Und vor allen Dingen merkte ich, dass er also ganz massive Angriffe gegen den Glauben an Gott, gegen den Glauben an Jesus Christus führt. Und dann haben wir miteinander eine ganze Nacht lang im Auto gesessen. Ich wollte ihn dann noch nach Hause bringen, weil es sehr spät geworden war. Und dann ging das noch weiter vor seiner Tür. Es war im Sommer. Das ging also. Dann haben wir eine ganze Nacht lang im Auto gesessen und über diese Dinge miteinander geredet. Und dann war es also so. Er ließ seine klugen Dinge, die er so hatte, auffahren. So einige Philosophen, die er zitieren konnte. Er bezog also einen Standpunkt. Und dann habe ich diesen Standpunkt gewissermaßen unter Beschuss genommen, und habe seinen Standpunkt so lange durchlöchert, bis er dann merkte, also dieser Standpunkt war nicht mehr zu halten. Und dann tat er etwas ganz Interessantes. Er sprang plötzlich auf den nächsten Standpunkt. Den hatte er vor einer halben Stunde noch gar nicht. Nicht? Und dann habe ich also diesen Standpunkt auch vorgenommen und habe auch diesen Standpunkt beschossen. Nicht? Und er versuchte diese Stellung zu halten und merkte, diese Stellung ließ sich auch nicht halten. Jetzt blieb im Grunde genommen nur noch eine einzige Frage. Was meinst du, welche? Braucht ihn noch zu fragen, ja, dann ist ja eigentlich alles klar. Wir sind angetreten gestern Abend damit, dass du ganz bestimmte Fragen hattest, ganz bestimmte Zweifel hattest und dann, als diese Zweifel nun behoben sind, auf jeden Fall, als du merkst, du kannst sie nicht mehr halten, ja, in dem Moment ist ja wohl klar, was hindert dich jetzt noch, Christ zu werden? Zweifel waren alle ausgeräumt. Tja, da sah er mich an und sagte dann so nach einer bestimmten Zeit, ja, also, wissen Sie, ich will ja gar nicht. Ach. Aber es war ihm immerhin eine ganze Nacht lang wert, darüber zu reden, aber er wollte gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja, also das ist ja nun wirklich hochinteressant für mich. Langsam komme ich mir natürlich so ein bisschen auf die Schippe genommen vor. Warum wollen Sie denn nicht? Ja, sagte er, also wissen Sie, das ist so, also, er war so 23 Jahre. Dann sagte er, wissen Sie, ich habe eine Freundin. Weißt du, was da war? Da war ein junger Mann, der hatte einen ungeordnetes Verhältnis. Und er wusste genau, wenn Gott ist, dann müsste er dieses ungeordnete Verhältnis sehr schnell ordnen, und zwar unter den Augen und dem Angesicht des lebendigen Gottes. Das wiederum passte ihm nicht.
Und also schloss er messerscharf, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Es dürfte für ihn keinen Gott geben. Und dass in seinem Leben etwas nicht in Ordnung war, dass in seiner Existenz im Grunde genommen etwas zerstört war, das war jetzt gewissermaßen der Herd, der nun so diese Brut an Zweifeln bei ihm erzeugte. Diese Zweifel hatte er eigentlich gar nicht, so intellektuell sich das alles gab. Es waren alles vorgeschützte Zweifel, die ganze Nacht lang. Dahinter steckte etwas ganz anderes, nicht ein intellektuelles Problem, sondern ein existenzielles Problem. Er wusste, wenn es Gott gibt, dann muss ich mein Leben diesem Gott ausliefern. Dann muss ich auch meinen Ehebruch diesem Gott ausliefern. Und weil er das nicht wollte, tat er alles. Er hatte ein sehr elementares Interesse daran. Er tat alles, dass es diesen Gott auf jeden Fall nicht gibt. Und das nenne ich unechte Zweifel. Vorgeschützte Zweifel, die er eigentlich gar nicht hatte. Er wollte nicht den Griff Gottes in sein Leben hinein. Das wollte er nicht. Und darum sagt er einfach, auf diesen Gott gibt's gar nicht. So einfach ist das. Nun, so einfach ist es nicht. Ich habe am Sonnabend den Satz gesagt, man kann Gott weder billig kriegen, noch kann man ihn billig loswerden. Man wird ihn nur los unter dem Preis des Lebens, dass man sein eigenes Leben zerstört. Gottlosigkeit ist Zerstörung des menschlichen Lebens. Dann gibt es einen zweiten Punkt. Jetzt, der erste Punkt, das waren also unechte Zweifel. Zweifel aus Unkenntnis oder vorgeschützt. Dann gibt es einen zweiten Punkt, das sind so, ich möchte sie einmal die Verstandeszweifel nennen. Jemand sagte mal zu mir, wissen Sie, ich kann nicht an Gott glauben. Ich sage, warum nicht? Ja, wissen Sie, ich bin Realist. Oh, er war Realist. Ich nicht. Nein, nein. Er war Realist. Ich fragte ihn, was heißt das? Was verstehen Sie darunter? Ja, sagt er, sehen Sie, ich halte mich an die Wirklichkeit. Ich kann mich nur auf das einlassen, was nachprüfbar ist. Hier war jemand einem sehr soliden Blödsinn aufgelaufen. Das Dumme war nur, dass er das nicht gemerkt hatte. Er übersetzte nämlich das Wort Realität mit dem Wort Wirklichkeit. Ich bin manches Mal so in Oberschulen gewesen und so und habe dann das Wort Realität an die Tafel geschrieben und habe dann die Schüler gefragt, was heißt das auf Deutsch? Alle dachten sie Wirklichkeit. Ein Realist hält sich eben gerade nicht an die Wirklichkeit. Realität, das ist immer nur der Teil, der Ausschnitt der Wirklichkeit, der dem wissenschaftlichen Zugriff zugänglich ist. Früher gab es zum Beispiel in den Oberschulen ein Buch, das nannte sich Realienbuch. Und in diesem Realienbuch, da konntest du also einiges nachlesen über Elektrizität, über die Hebelwirkung, über die schiefe Ebene und so weiter. Aber in einem Realienbuch konntest du nie ein Kapitel finden, zum Beispiel über die Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Das gehört nämlich nicht zu den Realien, aber es gehört zur Wirklichkeit. Und Wirklichkeit ist mehr, als alle Realienbücher dieser Welt beschreiben können. Wirklichkeit ist immer unendlich viel mehr, als das, was wir Realität nennen. Realität ist immer der Ausschnitt, das Fragment, das Teil, das dem Wissenschaftler zugänglich ist. Und ein einigermaßen gebildeter Wissenschaftler, der weiß heute, dass die Geschütze der Wissenschaft nur tatsächlich einen ganz kleinen Ausschnitt bestreichen. Eben den Ausschnitt der verfügbaren Realitäten und mehr nicht. Und das ist nicht allzu viel. Also Realität, das ist das Verfügbare, das Erkennbare, das Beweisbare, das Manipulierbare, das Analysierbare. Gerade die Futurologen in unserer Zeit, sie wissen, dass wir darum so unendlich viele Probleme haben und so vielen Problemen vielleicht einer großen Weltkatastrophe entgegengehen, weil da Dinge sind, die sind unverfügbar. Sie sind für uns aus nicht zu verfügen. Und das ist Wirklichkeit. Aber hat mit den verfügbaren Realitäten nichts zu tun. Also Realität ist immer nur ein Teil, ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Wer jetzt den Teil für das Ganze nimmt, für die ganze Wirklichkeit hält, der darf sich nicht wundern, dass sein Horizont sehr eng wird, sehr klein wird. Anders ausgedrückt, das wissenschaftliche, das Realien- oder realitätsgebundene Denken wird so stillschweigend unter uns vorausgesetzt. Es wird so getan, als sei das Denken, das überhaupt möglich sei, und dann kommt man natürlich in Schwulitäten. Weil dieses Denken keine Auskunft geben kann über das Unverfügbare, und das wäre zum Beispiel auch Gott. Weil dieses Denken keine Auskunft geben kann über Gott, darum kann es Gott eben schlicht und ergreifend für solche Leute nicht geben. Der gleiche Gott, der das wissenschaftliche Denken ermöglicht,
der lässt sich von diesem wissenschaftlichen Denken nicht plötzlich in die Tasche stecken. Da brauchst du keine Angst zu haben. Und wenn jemand unter uns ist, der meint, man dürfe auf jeden Fall nicht gründlich nachdenken, sonst wird der ganze Glaube zerstört, dann würde ich sagen, dann kann nur der Glaube zerstört werden, der im Grunde genommen nicht stimmt.
Wie denkt eigentlich der Wissenschaftler? Wie ist das mit diesem Denken?
Das wissenschaftliche Denken, das ist das sogenannte analytische Denken. Analyo heißt, ich löse auf. Der Wissenschaftler löst also auf. Er geht an einen Gegenstand heran, meinetwegen an einen Menschen. Wir haben so einige Medizinstudenten unter uns und die müssen das dann so langsam machen. Die fangen also an, Menschen zu sezieren. Nun nimm mal deinen besten Freund und fang an, ihn zu sezieren, leg ihn mal auf den Tisch und sag, hör mal zu, jetzt wollen wir mal nachsehen, was da alles so drin sitzt. Und dann schneidest du ihn auf und du wirst ganz hochinteressante Sachen entdecken. Du wirst entdecken, also er hat einen dollen Blutkreislauf und das Herz und so weiter, nicht wahr? Und dann willst du mal in deinen Kopf hineinschauen und du entdeckst, dass er ein Gehirn hat, wenn er eins hat, das kommt natürlich drauf an. Und du wirst hochinteressante Dinge entdecken über deinen Freund, über den Menschen. Nur hinterher, wenn du alles aufgelöst hast, das ist das Dumme. Dann stehst du im Blick auf deinen Freund vor einer Leiche, das ist das Dumme. Du kriegst das nicht mehr zusammen. Jetzt könntest du natürlich sagen, also ich habe meinen Freund so in 1000 Teile zerschnippelt. Und könntest sagen, jetzt lege ich alle Teile einfach zusammen, dann habe ich wieder meinen Freund. Nein, da merkst du ein Geheimnis. Die Summe der Teile ergibt plötzlich nicht das Ganze. Ganz eigenartig. Die Summe der Teile ergibt nicht das Ganze, sondern die Teile müssten so aneinander gefügt sein und so organisch miteinander verwoben sein, dass das ganze Bild dieses Menschen, deines Freundes meinetwegen, wirklich realisiert ist. Es muss organisch miteinander verbunden sein alles, dann kann das leben. Wer anfängt zu analysieren und bringt plötzlich hinterher die Teile nicht mehr zusammen, der steht, egal mit welchem Objekt er es zu tun hat, immer vor einer Leiche. Und wenn man jetzt meint, man könne zum Beispiel Gott analysieren, indem man die Heilige Schrift nimmt und jetzt so da die Aussagen herausnimmt und schön seziert und so weiter, wenn man nicht mehr in der Lage ist, als glaubender Mensch, als einer, der das Geheimnis Gottes kennt, alles wieder schön zusammenzufügen, dann steht man tatsächlich hinterher. Im Blick auf das Ganze, auf den Körper der Heiligen Schrift, im Blick auf das Ganze Gottes vor einer Leiche. Man kriegt das nicht mehr zusammen und meint, ja, also es hat sich erwiesen, es ist kein Geheimnis da. Es lebt nicht. Nein, Analyo heißt, ich löse auf. Wer das nicht mehr zusammenkriegt, der wird dem eigentlichen Geheimnis niemals auf die Spur kommen. Wir haben uns bisher also in der Frage der Zweifel in eigentlich, man müsste sagen, unechten Dingen bewegt, damit auch in eigentlich oberflächlichen Dingen, aber man muss sie einmal ansprechen und ich habe es darum getan. Es gibt aber auch Zweifel, die gehen unendlich viel tiefer. Es gibt eine Tiefe der Verschlossenheit, die kein menschliches Wort mehr erreicht oder öffnet. Alles Reden über das Für und Wider des Glaubens, alle Diskussion, so tiefsinnig sie sich vielleicht geben mag, erweist sich als oberflächliches Geplänkel angesichts der Tiefe solcher Not. Und da ist keine Freude mehr am Leben. Die Temperatur der Seele ist so sehr gesunken, dass der Mensch erstarrt ist wie ein gefrorener See. Es gibt Menschen, die können nicht glauben, weil ihnen unendlich viel Leid widerfahren ist. Wie viele Bitten sind in solch einem Leben unerfüllt geblieben? Wie viele Fragen unbeantwortet? Wie viele Tränen unbeachtet? Das Gesicht ist eisig geworden. Was mögen dir die Menschen getan haben, so möchte man fragen. Oder was hast du dir selber angetan? Welche kalten Mächte haben sich über dich hergemacht? Und die viel wichtigere Frage, gibt es noch eine Wärme, die dieses Eis noch einmal taut? Was muss geschehen, damit diese Augen wieder lachen? Oder einmal wenigstens erlöst weinen? Was muss geschehen, dass dieser Mund einmal wieder redet? Es gibt eine Tiefe der Verbitterung, aus der keiner aus eigener Kraft mehr herausfindet. Da ist aus Zweifel Verzweiflung geworden. Und kein Argument kann hier wirklich helfen, weil Argumente, auch die besteckendsten, selten solch einen Tiefgang haben, dass sie dahin reichen. Alles intellektuelle Gerede
ist plötzlich entlarvt als hohl und blass und tot. Und ich glaube, nur ganz, ganz große Barmherzigkeit vermag hier zu heilen. Die Barmherzigkeit, die zu Geduld bereit ist und die bereit ist, sich das lösende Wort von Gott selber sagen zu lassen. Nur das lösende Wort Gottes hat die Tiefe, die hier auch noch einen Menschen erreichen kann. Es gibt aber auch einen Zweifel aus Verzweiflung, dessen Hintergründe einmal aufgezeigt werden müssen. Und was ich jetzt sage, klingt vielleicht sehr hart für einige unter uns. Und vielleicht ist es auch hart. Aber ich bitte Sie, ganz genau hinzuhören, damit Sie begreifen, wie das gemeint ist. Es gibt Menschen, die haben geglaubt. Die haben das gelernt. Und die sind dabei geblieben. Sie lebten ihr Leben und Gott kam darin vor. Er hatte seinen Platz. Er war mit eingeplant in ihrem Leben. Sie hatten irgendwann einmal gehört, diese Leute, zu einem glücklichen Leben braucht man eigentlich auch Gott. Natürlich wollte man glücklich leben. Also bekam Gott seinen Platz. Aber eines Tages brach das große Unglück herein über diese Leute. Und ich denke jetzt an eine ganz bestimmte Familie, die mir einmal begegnet ist. Eines Tages brach das große Unglück herein über sie. Der einzige Sohn, er hatte gerade seinen Führerschein gemacht und auf der allerersten Fahrt, er war 18 Jahre, raste er gegen einen Baum und war sofort tot. Das ist unbeschreibliches Leid für die Eltern. Und die Frage, die dann emporquoll aus ihren Herzen, aus ihren sehr verwundeten Herzen, die hieß, warum, warum? Sie hatten zutiefst geglaubt, dass Gott ihnen ihr Glück bewahre, dass Gott ihnen ihr Lebensglück nun auch immer erhalten würde. Sie hatten doch Gott nun hineingenommen in ihr Leben. Und plötzlich war ihr ganzes Lebensglück zerstört. Warum? Gott, das kannst du nicht. Das kannst du doch nicht. Ich meine, niemand von uns hätte das Recht, hier oberflächlich zu urteilen. Aber das Warum wurde immer lauter. Es wurde zu einem Schrei der Anklage gegen Gott. Man kündigte Gott jeden Glauben auf. Und ich sehe sie noch vor mir sitzen, die Mutter, die dann sagte, wir wollen nichts mehr wissen von Gott. Er hat uns zu hart bestraft. Das war zu grausam, Gott. Das war zu hart. Man kann das nur ganz behutsam sagen, was ich hier sagen möchte. Das Leid dieser Eltern offenbarte noch ein anderes Leid. Nämlich, sie hatten nie wirklich geglaubt. Sie hatten nie wirklich geglaubt. Sie hatten Gott gesagt, und ihr persönliches Glück gemeint. Sie hatten Gott gesagt und ihren Sohn gemeint. Gott, Jesus Christus, hatte herhalten müssen als Garantie für ein glückliches Leben. Dazu hatte man ihn gebraucht und damit hatte man ihn missbraucht. Wie gebrauchst du Gott denn? Ob wir das begreifen? Gott ist nicht der Garant unseres irdischen Glücks. Das ist er nicht. Es gibt ein Lied, das heißt, in dir ist Freude, in allem Leide. Der das geschrieben hat, der hat etwas davon erfahren, dass Gott in Leid führt. Dass er im Leid auch noch Freude ist, das kann man wohl erfahren. Aber dass er vor Leid bewahrt, wo steht das geschrieben? Gott ist nicht der Garant, nicht die Garantie unseres irdischen Glücks. Wenn ich das meine, dann zwinge ich Gott plötzlich unter meinen Willen. Dann zwinge ich Gott plötzlich in mein Interesse hinein, in meine Hand. Nimmt er jetzt mein Interesse nicht wahr, bricht also Leid ein in meinem Leben, dann wird mit dem zerstörten Glück, das er mir ja garantiert, mit dem Glück, das er mir garantieren sollte, das jetzt zerstört ist, auch der zerstört, der es garantieren sollte. Und Leid wandelt sich plötzlich in bittere Anklage. Leid wandelt sich in Bitterkeit. Leid wandelt sich in Hass. Kurz, Leid wandelt sich in Fluch. Wo ich Gott in der Hand haben wollte, wird Leid sich immer in Fluch verwandeln. Leid aber wandelt sich in Segen. Wenn ich nicht Gott in der Hand haben will, sondern wenn ich möchte, dass Gott mich in der Hand hat, dann wandelt sich Leid in Segen. Ich habe Menschen kennengelernt, Sie haben unendlich viel Leid erlitten. Und dennoch wurde es ihnen nicht zum Fluch, denn ihr Leben lag in der Hand Gottes. Leid, das ist die Anfrage Gottes. Wen meinst du eigentlich, dein Glück oder mich? Was willst du eigentlich von mir? Dass ich dir ein schönes Leben garantiere? Oder willst du mich? Was meinen wir eigentlich, wenn wir nach Gott greifen? Das, was er zu geben hat? Oder meinen wir ihn selbst? Ein Mann im Alten Testament hat einmal den Satz gesagt, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe. Gott will, dass wir nach ihm greifen, aber nicht, dass wir nicht etwa die Pfennige meinen, die er in der Hand hat, sondern dass wir seine Hand meinen, dass wir ihn meinen. Die Bibel sagt, der lebendige Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er kann eifersüchtig sein. Und worauf denn? Auf die Dinge, die er geschaffen hat, weil wir sie plötzlich im Grunde genommen höher einschätzen als Gott selbst. Und das ist eine ganz verfluchte Tour, sich an Gott zu wenden und nur wollen, was er gibt. Also nur die Gabe und nicht den Geber. Und das ist die Urleidenschaft des heidnischen Menschen. Die Gabe wollen und den Geber nicht. Wer von Gott empfängt, der kann viel intensiver leben. Viel intensiver. Der kann viel dankbarer sein, wenn ich weiß, meine Frau und meine Kinder, all das, was ich habe, hat Gott mir gegeben als Gabe. Dann fängt auf einmal an, meine ganze Familie noch einen ganz besonderen Glanz zu bekommen. Ich leite sie ab von dem Geber aller Gaben. Aber wehe mir, wenn mir diese Gabe plötzlich mehr wird als der Geber. Das wäre furchtbar. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Und das hatte diese Familie, von der ich eben sprach, nicht begriffen gehabt. Und darum, als ihnen die Gabe genommen wurde, da war ihnen der Geber völlig egal. Das heißt, er war ihnen immer egal gewesen, obwohl es vorher absolut nicht danach aussah. Wir kommen zu einem letzten Punkt. Vom Zweifel zum Glauben. Wie ist das möglich, dass man vom Zweifel zum Glauben kommt? Viele sagen, ich habe den Glauben gelernt, so in der Schule oder im kirchlichen Unterricht, im Konfirmandenunterricht. Aber ich würde sagen, das muss man mal genau untersuchen. Wenn jemand sagt, ich habe den Glauben gelernt, das waren doch immer nur die Gedanken. Den Glauben kann man gar nicht lernen. Den Glauben kann man immer nur wagen. Du hast immer nur das geglaubt, was du gewagt hast in deinem Leben. Und darum liegt in diesem Wort Glauben im Neuen Testament in ganz starker Weise dieses Moment des Wagnisses, sich einzulassen auf das, was einem da verkündigt wird. Wagen hat etwas mit Wollen zu tun. Dieses Vertrauen wollen. Glauben, das heißt Vertrauen. Vertrauen, das ist das Wort, dass die Brücke ist zu einer Welt, die im Eigentlichen ja unser ganzes Leben ausmacht. Ohne Vertrauen gibt es keine Lebensmöglichkeit. Völlig unmöglich. Vertrauen ist eine Weise zu leben, und man müsste sagen, die einzige Weise überhaupt zu leben, Vertrauen. Ich mache das so, das will ich euch sagen. Wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant gehe, dann bringe ich immer meine beiden Freunde mit. Der eine heißt Emil und der eine heißt Gustav, ne? Emil ist Chemielaborant und Gustav ist auch Chemielaborant. Dann bestelle ich mir also meinetwegen so ein Zigeunerschnitzel oder sowas so mit Pilzen und so. Dann kommt, wird das also serviert. Ich sage, Gustav ran an die Buletten, nicht? Gustav weiß schon, wie es gemeint ist. Er packt seinen Koffer aus, nicht? Da kann er also, hat er so viele kleine Fläschchen und so. Und jetzt beginnt die Analyse, nicht? Er guckt genau nach, ob das auch also wirklich gesund ist, ob da auch nicht irgendwelche Giftstoffe sind, ob das nicht vergiftet ist. Ne? Nicht? Er zerteilt das alles auseinander, das sieht dann nicht mehr so schön aus, aber ist ja egal. Ne? Und dann nach einer halben Stunde sagt er, ist okay, es kann gegessen werden. Hoho, sag ich, vorsichtig, nicht? Immer Gegenkontrolle. Und jetzt kommt mein Freund Emil rein. Der macht die Gegenkontrolle. Verstehst du? Ich denke doch nicht dran, einfach hier so zu vertrauen. Ich denke doch nicht dran, nein, Gegenkontrolle, nicht? Und ich meine, hinterher ist das völlig kalt und durcheinander gemammt, aber lieber so als anders, ne? Verstehst du? Vielleicht merkt ihr eines. Jeder Schritt eigentlich, den wir tun, basiert auf Vertrauen. Es geht gar nicht anders. In dieser Welt wäre noch nie eine Ehe geschlossen worden, wenn Menschen nicht in der Lage sind, einander zu vertrauen. Wäre noch nie gewesen. Man muss einander vertrauen. Wenn du in ein Autobus steigst, was meinst du, wie viel Vertrauen du aufbringst? Es ist atemberaubend. Oder im vergangenen Jahr habe ich eine Weltreise gemacht auf Kirchensteuerzahlerkosten. Also vielen Dank, dass ihr mir das ermöglicht habt. Und da bin ich nun dauernd im Flugzeug geflogen. Das war also fast nachher nicht mehr schön. Die Welt ist riesengroß, nicht? Und was meinst du, was ich da an Vertrauen investiert habe? Oder du brauchst dich bloß auf die Bank zu setzen. Ich habe noch niemanden gesehen, der also morgens kommt und erstmal guckt, ob auch niemand die Bank angelegt hat. Es gibt ja alle solche Dinge. Nein, man vertraut einfach. Oder Eltern vertrauen den Kindern. Einfach so. Ich will damit sagen, unsere ganze Welt, unser ganzes Zusammenleben ist durchwoben von Vertrauen. Durch Vertrauen erreicht unser Leben erst seine Tiefe. Durch Vertrauen erreicht unser Leben erst seine Schönheit. Sonst wäre unser Leben grauenhaft, wenn das nicht ginge, wenn man nicht vertrauen könnte. Und weißt du, genau das möchte Gott. Gott sagt, was du den banalsten Dingen gegenüber aufbringst, nämlich Vertrauen, das möchte ich von dir, dass du mir vertraust. Und das setzt zunächst mal voraus, dass du offen wirst für meine Wahrheit. Und das beginnt damit, dass ein Zweifler endlich einmal anfängt, seine eigenen Zweifel auch zu bezweifeln. Denn das ist eigenartig. Man zweifelt über alles. Nur eines bezweifelt man nicht, seine eigenen Zweifel. An die glaubt man also, als sei die nun wirklich, also sei das nun wirklich was Göttliches. Eine eigenartige Sache. Zweifler, die glauben doch auch nur. Die glauben an ihre Zweifel. Und wenn du bereit bist, einmal deine eigenen Zweifel in Zweifel zu ziehen, dann wirst du offen. Dann wirst du offen und dann wirst du auch offen für das Wagnis des Glaubens. Ich möchte schließen mit einem Beispiel, an dem ich das versuchen möchte, deutlich zu machen. Stell dir einmal vor, das Leben mit Gott sei wie ein Flugzeug. Das Evangelium, das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus Christus ist wie ein Flugzeug, das Flugzeug des Evangeliums. Wozu gibt es ein Flugzeug? Wozu? Nun, dazu, dass man da einsteigt und dann damit fliegt. Dazu gibt es ein Flugzeug, dass man einsteigt. Glauben heißt, sich einer Wirklichkeit ausliefern, heißt einsteigen. Wenn da jetzt jemand ist, der steht vor einem Flugzeug, ist noch nie geflogen. Jetzt könnte ich ihn fragen. Ich könnte ihn fragen, sag mal, wir stehen auf dem Frankfurter Flughafen meinetwegen. Von da aus fliegt man immer nach Amerika. Ich weiß nicht, ob man von Stuttgart auch nach Amerika fliegt. Also von Frankreich auf jeden Fall, Frankfurt auf jeden Fall. Ich sage, also pass mal auf, er steht da vor dem Flugzeug. Ich sage, glaubst du, dass dieses Flugzeug fliegt? Oh ja, dachte er, das glaube ich. Glaubst du, dass alles hier in Ordnung ist an diesem Flugzeug, dass das also, dass nichts passieren wird, wenn das jetzt nachher abhebt und dann über den Ozean nach Amerika geht? Ja, das glaube ich. Glaubst du, dass der Pilot dort wirklich kerngesund ist? Ja, das glaube ich. Glaubst du, dass er vertrauenswürdig ist und dass er einen guten Pilotenschein hat? Ja, das glaube ich. Also glaubt er. Glaubt er? Oh nein, der glaubt noch lange nicht. Ich kenne Leute, die kann man fragen. Glaubst du, dass es Gott gibt? Ja, dann das glaube ich. Glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Ja, das glaube ich. Glaubst du, dass Jesus Christus unser Leben wirklich in die Ewigkeit hineinbringt? Ja, das glaube ich. Glaubt er? Oh, ist die große Frage, ob der glaubt. Was heißt Glauben? Glauben heißt nicht eine gute Meinung haben über das Evangelium, eine gute Meinung haben über Gott, sondern Glauben heißt einsteigen in das Leben mit Gott. Glauben heißt, sich ihm ganz und gar anvertrauen. Das heißt Glauben. Es ist wirklich so, manche meinen, eine gute Meinung genügt. Das wäre dann Glauben. Nein, das ist nicht Glauben. Nicht, wenn du meinetwegen einmal heiraten möchtest und dein Bräutigam fragt dich, Elisabeth oder Marianne oder wie du nun gerade heißt, Marianne, willst du mich heiraten? Und dann sagst du, oh, ich glaube, dass du ein netter Mensch bist, Gustav. Und dann sagt er, ja, also meine Frage war zwar anders, also Marianne, willst du mich heiraten? Also Gustav, du bist also hinreißend ehrlich, nicht wahr? Und siehst gut aus und hast auch ein bisschen was an den Füßen und so all das, nicht? Dann wird er sagen, willst du mich heiraten? Und dann sagst du, Gustav, du glaubst nicht, was für eine gute Meinung ich von dir habe. Wirklich, echt, ganz großartige Meinung. Dann sagt er dann, also nach ein paar Stunden sagt er, du, also deine gute Meinung ist gar nicht gefragt. Dein Ja ist gefragt, ob du bereit bist, dich an mich zu binden. Eine gute Meinung über Jesus Christus ist nicht gefragt, sondern ob du bereit bist, dich an ihn zu binden. Ob du bereit bist, einzusteigen in das Leben mit Jesus Christus. Das weißt du vielleicht, dass so die Preise in einem Flugzeug immer sehr hoch sind. In dem Flugzeug des Evangeliums ist der Preis so hoch, dass du ihn nicht zahlen kannst. Du kannst ihn nicht zahlen. So hoch ist er. Unendlich teuer. Aber seit Jesus Christus den Preis am Kreuz bezahlt hat, ist dieser Platz umsonst. Ein Platz ist dort im Leben mit Gott, im Flugzeug des Evangeliums. Und dieser Platz ist bezahlt und reserviert ganz und gar für dich. Er ist bezahlt. Oh, dafür ist aber billig. Nein, es ist nicht billig. Er ist teuer erkauft. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit dem heiligen Blut unseres Herrn Jesus Christus. Teuer erkauft. Aber seit er den Preis bezahlt hat, ist er umsonst. Wo stehst du draußen mit einer guten Meinung über Jesus Christus oder bist du eingeschrieben? Einsteigen heißt, dass man sich einer anderen Wirklichkeit ausliefert, über die man plötzlich selber nicht mehr verfügt, sondern der man erlaubt, jetzt über einen selbst zu verfügen. Das heißt Glauben. Nochmal, Gott sagt, ich verlange von dir das, was du den alltäglichen Dingen gegenüber aufbringst. Vertrauen, das möchte ich. Glauben heißt einsteigen.